Expanding Utilities, der IT- und OT-Podcast für die Energiewirtschaft von Atos.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts. Mir gegenüber sitzt Herr Dr. Kais von Amprion und wir sprechen heute über die Netzsicherheit im Wandel, über neue Herausforderungen und insbesondere im Objektschutz kritischer Infrastrukturen. Und über die Frage natürlich, wie Dezentralisierung und digitale Zwillinge zur Stabilität unseres Energiesystems beitragen. Herr Dr. Kais, erstmal herzlich willkommen. Darf ich Sie bitten, sich vorzustellen und noch drei Worte über Amprion zu verlieren? Wir wissen alle, ist natürlich einer der großen Übertragungsnetzbetreiber, aber vielleicht sagen Sie trotzdem noch ein paar Dinge über sich und das Unternehmen.
Ja, besten Dank für die Einladung. Mein Name ist Jan Kais. Ich bin bei Amprion seit knapp 10 Jahren verantwortlich für verschiedene Themen gewesen in der Vergangenheit. Datenthemen, der digitale Zwilling hat eine wichtige Rolle gespielt. Seit einem Jahr kümmere ich mich darum, dass die Resilienz in unserem Netz verbessert wird mit technischen Maßnahmen. Und so gesehen gibt es dann breites Anwendungsfeld von digitalen Zwillingen für die Netzstabilität.
Dann gehen wir da mal kurz einmal drauf ein, weil das Thema Resilienz wird hier auf der Messe relativ inflationär verwendet. Was verstehen Sie unter Resilienz im Netz?
Resilienz bedeutet für mich, dass man sich verschiedener Szenarien bewusst wird. Das heißt auf der einen Seite, dass man, wenn wie auch immer Störungen auftauchen, ob bösartig oder durch Zufälle, dass man weiß, wie man in solchen Situationen umgeht und möglichst schnell wieder in den normalen Zustand zurückkommt. Das heißt, man muss mehrere Facetten betrachten. Man braucht eine resiliente Struktur. Das heißt für mich, dass man erstmal nicht so schnell verwundbar ist, egal von welchem Einflussfaktor, dass man aber auch, wenn eine Störung stattfindet, so gewappnet ist, organisatorisch und prozessual, dass man sehr schnell wieder in den normalen Betriebszustand zurückkommt.
Das würde man beim Übertragungsnetzbetreiber, würde man das insbesondere erwarten. Wir haben ja die Situation, dass Sie einer der wichtigsten Komponenten in der Energieversorgung sind. Was hat sich denn verändert? Also inwiefern spielt denn jetzt Resilienz eine größere Rolle als vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren?
Ja, man sieht die Bedrohungsszenarien, die man auch in der Presse lesen kann. Wir haben alle das gesehen, was in Berlin passiert ist. Das sind Sachen, die sind uns bewusst, dass es diese Szenarien gibt und deswegen muss man sich damit auseinandersetzen. Und das ist etwas, wo wir auch schon seit vielen Jahren dran arbeiten, dass wir genau passende Konzepte haben, um möglichst gut für den normalen Betriebszustand resilient zu sein, aber eben auch für den Störungsfall.
Jetzt haben wir im Vorgespräch ja schon festgestellt, dass Sie nicht so viele Details preisgeben dürfen über die Mechanismen, wie das Netz geschützt wird und welche Maßnahmen Sie sozusagen ergreifen. Aber kann man sagen, dass sich die Anstrengungen gesteigert haben in den letzten Jahren?
Die haben sich auf jeden Fall gesteigert, auch wenn man gleichzeitig weiß, dass beispielsweise eine Netzplanung schon immer sich sehr große Gedanken dazu gemacht hat, wie ich eine sichere Versorgung zu jeder Zeit unter diversen Fehlerszenarien sicherstellen kann, hat das eben natürlich noch mehr an Bedeutung gewonnen. Und das bedeutet, dass man eben über die verschiedenen Facetten, auf der einen Seite die Planung, aber eben auch dann der Betrieb, die Systemführung, dass sich da alle Einheiten, dass es denen bewusster wird, dass man sich mehr mit dem Thema Sicherheit auseinandersetzen muss.
Sie verantworten bei Amprion insbesondere die betriebliche Sicherheit im Objektschutz. Das ist Ihr Verantwortungsbereich. Welche Herausforderungen stehen Sie jetzt eigentlich da gerade gegenüber?
Die Hauptherausforderung ist, dass im Grunde genommen alle Dinge, die wir angefangen haben, noch eigentlich schneller umgesetzt werden sollen. Und das bedeutet, dass man eigentlich so die klassischen Probleme hat bei einem Projekt, dass man vor allem passende Ressourcen braucht und zwar nicht nur bei sich selber, sondern eben auch bei Dienstleistern. Und das dann zusammen so orchestrieren, dass das auch gesamthaft im Projektgeschehen untergebracht werden kann, ohne dass das jetzt auch andere Projekte, die wir gerne umsetzen möchten, gefährdet oder verzögert. Das ist dann die Herausforderung, dass man das richtig zusammenbringt und dass das für all diejenigen, die in der Vergangenheit, denen das Thema Objektschutz natürlich ein Begriff war, aber das alltäglichen Arbeiten nicht so relevant war, dass auch da allen bewusst ist, dass das wichtig ist und dass das quasi zum Standard wird.
Jetzt hat der Objektschutz ja ganz viele Facetten. Die Fragestellung Zutrittskontrolle, die Fragestellung von Technologien, von Cyberangriffen oder von Cyberabsicherungen und so weiter. Gibt es einen Schwerpunkt, wo Sie sagen, da muss besonderes Augenmerk drauf gelegt werden? Wie fächert sich sozusagen dieses Spektrum auf und gibt es wichtige Themen und Schwerpunkte, die Sie setzen?
Also man kann jetzt nicht sagen, dass es einen ganz konkreten Schwerpunkt gibt. Wir müssen als Unternehmen uns mit allen Herausforderungen befassen. Das ist die IT-Sicherheit, das ist Personensicherheit, das ist Objektschutz im klassischen Sinne, also was die Liegenschaften angeht. aus meiner Perspektive, für das, was ich eben verantwortlich bin, ist eben das Thema mit dem Objektschutz an den Liegenschaften relevant. Aber das ist jetzt genauso wichtig wie die anderen Dinge auch.
Wie haben Sie denn reagiert, als der Fall in Berlin bekannt wurde? Waren schlaflose Nächte und hat man überlegt, haben wir alles richtig gemacht?
Nein, schlaflose Nächte dadurch jetzt nicht. Also keinesfalls. Man stellt halt einfach nur fest, okay, die Dinge, die man diskutiert, wenn es darum geht, wie wichtig eigentlich ja Objektschutz und Sicherheit ist, das sind keine Träumereien, sondern das ist das, was halt an anderen Stellen auch manchmal wirklich als Szenario eintreten kann. Und das bestärkt einen im Grunde genommen nur darin, dass man mit dem, was man sich überlegt, auf dem richtigen Weg ist.
Inwiefern hat die KI oder die Digitalisierung beim Objektschutz jetzt eine Rolle bei Ihnen eingenommen?
Ganz konkret beim Objektschutz oder beim Überwachen von Liegenschaften kann man KI-Algorithmen einsetzen, um beispielsweise Detektionen noch zu verbessern. Also das, was man bisher schon auf einem guten Niveau hat, das noch weiterzuentwickeln und da auch zu ermöglichen, dass man mit den Personalressourcen, die man hat, noch besser überwachen und kontrollieren kann.
Herr Kreis, ist die Abstimmung mit den Verteilnetzbetreibern im Kontext der Energiewende, wie relevant ist der für Sie und auch im Sinne des Objektschutzes oder im Sinne der Security allgemein?
Also der Austausch, der war schon immer relevant und der ist auch relevant. Also ja. Es gibt Kooperationen mit den großen Netzbetreibern, dass man da intensiv auf verschiedenen Feldern zusammenarbeitet. Die Planung, die findet an den Standorten gemeinsam statt. Und das bedeutet auch am Ende, dass wir uns gemeinsam überlegen, wie wir unsere gemeinsamen Liegenschaften eben schützen.
Sowohl bei der Planung als auch bei Störfällen arbeitet man halt Hand in Hand.
Auf jeden Fall.
Ja. Gut, dann kommen wir zu unserem Thema digitale Zwillinge und wie digitale Zwillinge sozusagen zur Netzstabilität beitragen können. In dem Vorgespräch und nachher haben wir auch noch Gespräche dazu mit einem Netzbetreiber, der gefragt hat, also einem Verteilnetzbetreiber, der die Frage stellt, sind nicht eigentlich digitale Zwillinge der Schlüssel für die IT und OT Security? Kann ich die dafür eigentlich verwenden? Aber vielleicht fangen wir erstmal zunächst mal an, was wir unter digitalen Zwillingen verstehen. Und im Vorgespräch, das darf ich jetzt schon preisgeben, wissen wir, dass Sie Teil eines Projektes waren, TwinEU. Vielleicht können Sie ein bisschen Einblick über das Thema, also digitale Zwillinge und auch das Projekt geben.
Gerne, das kann ich machen. Also was bedeutet eigentlich der digitale Zwilling? Aus meiner Sicht, und da würde ich mich ein ganzes Stück weit an der Arbeitsgruppe der Energietechnischen Gesellschaft im VDE orientieren, die sagen, wenn ich mehrere Domänen im Hause verbinde, wo ich unterschiedliche Zielsetzungen habe und ich aber eine gleiche Datenbasis habe, dann kann ich von einem digitalen Zwilling sprechen. Und ich finde die Definition sehr gelungen, weil man auch sehr schnell marketingmäßig digitaler Zwilling angeboten bekommt, so nach dem Motto, wir verkaufen Ihnen den digitalen Zwilling und das ist für mich viel zu kurz gesprungen. Und für mich fängt das tatsächlich bei den Daten sehr weit unten an, dass man das systematisiert. Und das ist auch einer der Bestandteile, weshalb ich das EU-Projekt TwinEU sehr interessant finde oder mir wichtig war, in der Vergangenheit da eben mitzuwirken, weil da eben auch Standards definiert werden, die dann am Ende für eine europäische Energiewirtschaft auch eine gewisse Gültigkeit oder Verbindlichkeit haben können und es uns am Ende ermöglichen, zwischen den Übertragungsnetzbetreibern oder auch zu den Verteilnetzbetreibern einfacher Daten austauschen zu können und gleichzeitig zu wissen, dass man über das Gleiche spricht, wenn man Netzmodelldaten beispielsweise austauscht.
Aber die müssen ja ziemlich groß sein, diese digitalen Zwillinge. Die müssen ja ziemlich viel umfassen.
Naja, das kann verschiedene Facetten umfassen. Die Frage ist, muss ich das alles in einer großen Einheit haben oder kann ich das nicht logisch miteinander zu einer großen Einheit verknüpfen und trotzdem in den Ursprungssystemen bleiben? Also für mich fängt das erstmal schon ganz grob damit an, dass ich eigentlich weiß, wenn ich von einem Leistungsschalter beispielsweise spreche, in dem einen System oder in dem anderen System, dass die einfach in beiden Systemen mit dem gleichen Identifier gekennzeichnet sind. Also quasi ein UUID, die einmalig ist und ich dann weiß, okay, ich rede in dem System, aber auch in dem System von dem gleichen Element. Das schafft erstmal eine Basis, weil wenn ich dann erstmal schauen muss, historisch bedingt sind die Netzassets beispielsweise unterschiedlich dokumentiert worden, weil man bei IT-Systeme gewachsen sind, weil da Benamungen früher keine große Rolle gespielt haben, weil die Systeme sehr weit voneinander entkoppelt waren. Zum Beispiel Systemführung zur Planung oder zur Stabilitätsanalyse. Das sind Dinge, die sind in der Vergangenheit losgelöst voneinander gewesen. Jetzt ist der Bedarf immer weiter gewachsen, dass man schneller auch mal Antworten geben kann. Und deswegen muss ich auch schneller die Daten austauschen können. Und da kann eben das Konzept des digitalen Zwillings sehr stark helfen.
Wer sind denn die Anwendungsfälle des digitalen Zwillings für Sie oder die wichtigsten?
Da gibt es das, was ich gerade eben schon sagte, dieses Thema, wenn ich zum Beispiel Planungsdaten mit Systemführungsdaten verschneiden möchte und ich schnell Analysen machen möchte, dann hilft mir das für Analysen, um anschließend Aussagen treffen zu können. Auch manchmal, wenn man eben aus der Politik zu Dingen gefragt wird, dann kann man die Geschwindigkeit dadurch erhöhen. Auf der anderen Seite kann ich damit auch eigene Prozesse optimieren. Beispielsweise, wenn ich Instandhaltung betrachte und ich habe ein digitales, vollständiges Modell von einer Umspannanlage, dann kann ich anschließend mit einem autonomen Inspektionsgerät, ob das jetzt eine Drohne oder ein Roboter ist, eben durch die Station durchgehen, kann basierend auf den digitalen Daten die Orte dem Roboter mit auf den Weg geben und kann dann, wenn ich beispielsweise Aufnahmen von einem Thermometer mache oder von einem Gasdruck, von einem Manometer, dann kann ich das direkt an das Asset dran knüpfen und ich habe eine gute Datenlage, um zu schauen, wie altert das Betriebsmittel beispielsweise. Also ich kann damit auch Prozesse weiter optimieren. Also Predictive Maintenance ist dann ein Stichwort, was ja gerne mal verwendet wird. Und ja, die klassischen Aufgaben, die man hat, einfach damit unterstützen, dass man noch mehr Datenstützpunkte hat, um Aussagen treffen zu können.
Jetzt haben wir das Thema Wartung und Predictive Maintenance, auch ein Begriff, der schon seit Jahrzehnten im Grunde in der Wirtschaft bekannt ist. Wiefern kann denn ein digitaler Zwilling zur Erhöhung der Sicherheit beitragen?
Ich glaube, da kann man verschiedene Facetten sich betrachten. Also wenn ich beispielsweise, wenn im Netz viel umgebaut wird und ich dann immer ein aktuelles Netzmodell habe, dann kann ich gut Stabilitätsanalysen machen. Das heißt, ich kann direkt schon auf der Betriebsseite feststellen, habe ich Situationen, die kritisch werden können. Oder ich kann vielleicht, und da ermöglichen einem ja die heutigen Rechenleistungen ja auch einiges, verschiedene Variantenanalysen machen, könnte das vielleicht sogar durch KI bewerten lassen, wie auch immer. Zu sagen, welche Systemzustände sind denn zulässig oder sind optimal, die man vielleicht erstmal nur mit größerem Aufwand identifizieren kann. Und das simulativ vorwegzunehmen, das ist, glaube ich, etwas, wo man auf der Seite schon einen ganzen Teil zur Sicherheit beitragen kann.
Und kann auch bei der Recovery ein digitaler Zwilling helfen? Also stellen wir vor, wir haben einen Angriffsfall, es ist was zerstört worden, wie ich jetzt vorgehe, um das Netz wieder zu reparieren?
Das kann ich mir schon vorstellen. Also in der Vergangenheit, das ist auch gar nicht was Neues. Es gab immer wieder Netzwiederaufbaukonzepte beispielsweise. Mhm. Also wenn man wirklich was ist, wie baut man das wieder auf? Aber da wird es ja auch komplexer mit der sich wandelnden Struktur im Energiesystem. Welche Erzeugungen sind zur Verfügung und wie verhält sich eigentlich ein unterlagertes Netz? Und das vielleicht mit Live-Daten parallel simulieren zu können, da brauche ich ein gutes Datenmodell für. Und das würde dann für mich auch in den digitalen Zwilling vom Kontext passen.
Ja, wie tief muss denn das Datenmodell sein? Bis auf welche Ebene müssten die Daten denn dann verfügbar sein? Auf Komponentenebene oder reicht es, einzelne Assets sozusagen nur darzustellen?
Das ist sehr abhängig vom Anwendungsfall, meiner Auffassung. Das kann man gar nicht so pauschal sagen. Also wenn das eine Sachdatensystem einem jede Schraube beschreibt von einem Freileitungsmast, was ist Wichtiges für die Instandhaltung, keine Frage, so ist das für die Systemführung gar nicht so relevant, welche Schrauben am Mast verbaut sind. Das heißt, die Information, die muss ich aus dem Modell nicht übermitteln, sondern viel wichtiger ist dann, wie sind da die elektrischen Parameter, wie stellt sich das Netz eigentlich dar? Und so muss ich dann eben entscheiden, und das ist dann, glaube ich, auch die Kunst, grundsätzlich bei digitalen Zwillingen, dass ich jetzt nicht einen Monolithen schaffe mit allen Datenfacetten, sondern dass ich eben anlassbezogen weiß, ich kann Daten zwischen Systemen austauschen. Aber wie gesagt, dieser Gedanke, ich weiß aber, wovon ich rede, dass ich mal das gleiche Asset habe, weil ich es eindeutig identifizieren kann.
Okay, dann würden Sie sagen, man braucht gar nicht oder man würde gar nicht empfehlen, so vorzugehen, dass man tatsächlich einen großen Zwilling von dem Netz macht oder auch von den angegliederten Verteilnetzbetreibern, sondern modular vorgeht? Ist richtig verstanden?
Das wäre aus meiner Sicht etwas, was ich machen würde, ja.
Weil Sie glauben, ein großer Zwilling würde die Komplexität nicht erfassen können oder wäre zu teuer oder würde zu groß werden.
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen so wie bei anderen IT-Systemen in der Vergangenheit auch. Wenn ich versuche, ein ganz, ganz großes monolithisches Konstrukt anzuschaffen, dann muss ich mir im Vorfeld sehr viele Gedanken machen. Ich glaube, auch beim digitalen Zwilling ist das Thema der Agilität total wichtig und zu sagen, ich fange mit kleineren Beispielen an und kann die Dinge vernünftig miteinander verknüpfen, habe die passende Datenplattform, tausche dort die passenden Informationen aus zwischen den Systemen, die erforderlich sind. Ja, ich kann dann den Datenaustausch auf das erforderliche Minimum reduzieren und muss nicht immer jedem System alle Daten zur Verfügung stellen, sondern einfach nur das, was wirklich auch gebraucht wird für die Aussage, die ich mit dem IT-System beispielsweise treffen möchte.
In dem Projekt Twin EU, wie aufwendig war das, den Zwilling oder die einzelnen Komponenten des Zwillings zu erstellen?
Bei Twin EU gibt es verschiedene Arbeitspakete, ein paar Sachen. Da waren wir auch seitens Amprion stärker involviert. Es gibt beispielsweise einen deutschen Piloten auch, der eben bestimmte Dinge aufzeigen soll, was so das Thema Flexibilitäten zwischen Transportnetz, Verteilnetz und Aggregator und Kleinstflexibilitäten angeht. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Arbeitspakete und die finde ich dann auch noch besonders relevant, als was die Ergebnisse sind. Was ist denn eigentlich die Architektur für ein System, woran sich die Unternehmen orientieren können, dass ich digitale Zwillinge aufsetze, dass man das standardisiert, dass nicht jeder irgendwie sich ein Datenaustauschmodell überlegt und man das gleiche Problem hat, nur jetzt auf einer anderen Ebene, sondern dass man sagt, ja, es gibt Standards und die lass uns doch für solche Sachen verwenden, dass man standardisierte Konnektoren hat, dass man sich so Konzepte wie Data Spaces überlegt und zur Anwendung bringt, wo man sagen kann, die Daten, die gehören noch mir, ich habe da noch die volle Kontrolle drüber, aber mein Geschäftspartner, der kann die Informationen, die er braucht und die er haben darf, kann er bekommen von mir.
Mhm.
Und diese Konzepte da in dem Gedanken des digitalen Zwillings zu verankern auf einer europäischen Ebene, finde ich sehr wichtig.
Wie stehen Sie zu dynamischen Komponenten? Also wenn Sie einen digitalen Zwilling in der Datenbasis abgebildet haben, dann kann das ja statisch sein, das kann ja das Modell sein, oder es kann durch einen Sensor an dem Gerät selber oder kann sozusagen die Daten dann auch zu dem Zwilling bringen. Ich frage das vor folgendem Hintergrund. Wir haben die Situation, dass letztendlich für uns die Digitalisierung auf Sensorik natürlich basiert, gerade im Netz auch, und dass mit jedem Sensor aber auch die Frage einhergeht, wie sichere ich diesen Sensor ab? Weil jeder technische Sensor kann natürlich auch ein Eingriffstor sein.
Mhm.
Wie sehen Sie das? Wie ist die Waage da zwischen dieser Dynamik und der statischen Abbildung von den Assets?
Ich glaube, das ist auch wieder abhängig vom Anwendungsfall. Also die anderen Piloten, die es beispielsweise in dem EU-Projekt gibt, also das ist ein sehr großes Konsortium und es gibt, ich weiß gar nicht genau, wie viele Piloten, auf jeden Fall international verteilt, die haben auch teilweise diese dynamischen Facetten im Auge und sagen, ich möchte gerne das, was Sie ansprechen, sowas wie Dynamic Line Rating möchte ich gerne betrachten. Und wie kann ich das als digitaler Zwilling in der Systemführung verwenden? Ist tatsächlich einer der Piloten, die auch in dem Projekt untersucht werden.
Mhm. Und prognostizieren Sie, dass wir zukünftig die digitalen Zwillinge als zentrales Element in einem Übertragungsnetz haben oder auch in einem Verteilnetz haben?
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Baustein, dass ich zwischen den Systemen eine bessere Durchgängigkeit von Informationsflüssen hinbekomme. So gesehen glaube ich das auf jeden Fall. Es wird aber erstmal von den eigentlichen Standardprozessen gar nicht so viel ändern, weil die Sachen eben im Hintergrund laufen und einfach Zusatzinformationen mit hineingeben aus anderen relevanten Prozessen des Unternehmens, die ich dann aber dann für meinen eigenen Prozess weiterverwenden kann.
Okay.
Also eigentlich eine Anreicherung.
Mhm. Wir hatten ja letztes Jahr schon die Gelegenheit, miteinander zu sprechen. Und da war auch die These, dass natürlich der Netzbetrieb immer datengetriebener wird.
Mhm.
Hat sich das in dem letzten Jahr oder auch jetzt in der Entwicklung noch verstärkt? Ist es jetzt noch anders geworden, aufgrund der Bedrohungssituation, die wir haben?
Also das hat sich meiner Meinung nach nicht geändert. Also wir brauchen alle Informationen, die man für die verschiedenen Fragestellungen braucht, die tragen wir uns zusammen. Aber dass das datengetrieben ist, das ist eigentlich gar nicht was Neues, nein.
Mhm. Und aber die,
das hat sich auch nicht geändert.
Da haben wir auch das von der Aufstellung und von der Perspektive eigentlich eine gleiche Situation wie vor einem Jahr ungefähr.
Meiner Meinung nach ja.
Okay. Digitale Zwillinge sind also eine wichtige Komponente für auch die Resilienz in einem Übertragungsnetz oder einem Netz. Aber das ist ja nur ein Teil, das ist nur ein Part. Ich stelle mir vor, dass das Spektrum an Projekten und an Aktivitäten, die eine Amprion machen muss, um den Objektschutz bzw. die Resilienz des Netzes zu gewährleisten, sehr, sehr groß ist.
Auf jeden Fall. Also eine Facette hatten wir vorhin ja schon, das Thema direkt von der Planung an mitzudenken, welche Situationen können denn eigentlich auftreten. Netztechnisch, wie kann ich das abbilden, dass man nicht auf eine einzelne Leitung beispielsweise hundertprozentig angewiesen ist, sondern dass man das direkt mitdenkt. Dann, dass man in der Umsetzung bei den ganzen Bauprojekten, die wir haben, sicherstellt, dass die Anlagen anschließend ausreichend geschützt sind, dass man da nicht, ich sag mal, einfach reinspazieren kann, sondern dass da eben verschiedene Maßnahmen ergriffen werden, um genau das zu verhindern. Dann haben wir natürlich den Betrieb und da ist es ganz wichtig, dass man während der Betrieb eben vor allem dafür verantwortlich ist, den sicheren Betrieb des Netzes zu gewährleisten. Und auch da müssen alle Kolleginnen und Kollegen, die dort arbeiten, wissen, was passiert eigentlich mal, wenn wirklich ein Störungsfall ist. Was andersrum bedeutet, dass da auch das Thema Übungen, was passiert denn mal in einer bestimmten Situation, auch gar nichts, was Neues ist für Amprion, sondern dass das immer wieder in der Vergangenheit gemacht worden ist und auch natürlich weiterhin gemacht wird, um zu schauen, wie gut eingespielt ist so ein Team eigentlich. Und das geht dann auch über die Unternehmensgrenzen hinaus. Also wir hatten vorhin über Verteilnetzbetreiber gesprochen. Da wird dann natürlich zusammengearbeitet, was das angeht, damit man auch in einem Störfall möglichst schnell wieder alles in den vertretbaren Normalzustand bekommen kann.
Da sind aber dann auch wahrscheinlich noch weitere Player mit dabei. Ich stelle mir fast vor, dass man mit Feuerwehr, THW und anderen Dienstleistern arbeitet.
Das ergibt sich je nach Störungssituation automatisch dann, ja.
Herr Dr. Keis, erstmal vielen Dank für die Perspektive eines Übertragungsnetzbetreibers. Ich würde Sie gerne noch nach Ihrer Meinung fragen, wo wir in 5 Jahren stehen. Also es entwickelt sich ja immer weiter, Digitalisierung geht weiter, dieses Quantencomputing geht weiter. Wir haben gelernt, dass Verschlüsselungsalgorithmen zukünftig auch durch die KI und durch die Quantencomputing eine ganz andere Relevanz haben und auch gegebenenfalls knackbar sind. Das heißt, man muss sich alles darauf vorbereiten. Was ist Ihre Perspektive in 5 Jahren? Ist das Übertragungsnetz dann noch das, was es heute ist?
Ich will mal sagen, so viel, wie wir im Netz ausbauen und umbauen, wird es nicht mehr das gleiche Übertragungsnetz sein. Damit werden sich auch manche Betriebskonzepte ändern. Also ich meine, in den nächsten Jahren gehen Großkorridore, HGÜ-Korridore in Betrieb, da ändern sich Dinge. Aber das war ja nicht die Frage, die Sie gestellt haben, sondern natürlich werden sich die Innovationen, die es außen rum gibt, bei Amprion, beim Übertragungsnetzbetreiber generell irgendwo wiederfinden, in welcher Form auch immer. Natürlich ist auch klar, dass man, die hatten gerade sowas wie Verschlüsselungsmethodiken oder sowas, natürlich setzen sich unsere IT-Spezialisten auch mit solchen Fragestellungen auseinander, weil als kritisches Unternehmen muss man sich natürlich auch der Informationssicherheit sicher sein, dass das funktioniert.
Herr Dr. Kreis, ich darf mich herzlich bedanken. Die Zeit ist schon um. Vielen Dank, dass wir Einblicke haben durften. Das letzte Wort gehört Ihnen.
Dankeschön. Also erstmal danke für die Einladung, für die Möglichkeit, ein bisschen was erzählen zu dürfen. Und was soll ich sagen? Die Zukunft wird dafür sorgen, dass wir Innovationen berücksichtigen werden, aber eben das für die verschiedenen Fragestellungen, die dafür erforderlich sind, um auch in Zukunft sicher das Übertragungsnetz betreiben zu können.
Vielen Dank.
Expanding Utilities, der IT- und OT-Podcast für die Energiewirtschaft von Atos.